SRF 2 Kultur.
Text. Am Mikrofon Sabine Bitter. Die Sendung heute mit neuen Erkenntnissen zu einer alten Geschichte. Eine Geschichte, in der es um das Verhältnis der Schweiz zur Deutschen Demokratischen Republik, zur DDR, geht. Es geht um eine Geschichte, die wieder aktuell wird. Denn das Schweizerische Parlament, der Ständerat, befasst sich gerade heute mit einem politischen Vorstoß, der verlangt, dass das Land seine wirtschaftlichen Verflechtungen mit der ehemaligen DDR untersucht. Dass die Schweiz Technologieschmuggler, Waffenschieber und Stasi-Agenten bei ihren wirtschaftskriminellen Aktivitäten gewähren ließ und unterstützte, dafür gibt es mittlerweile einige Belege. Gerade eben ist dazu auch ein Buch des Schweizer Journalisten Riccardo Tarli erschienen mit dem Titel «Operationsgebiet Schweiz – Die dunklen Geschäfte der Stasi».
Bundesbern.
Ostberlin.
Zug Bahnhofstrasse.
Ostberlin. Ostberlin.
Zürich Talacker.
Ostberlin.
Lugano Paradiso.
He's the man. Entlang dieser vier Verbindungsachsen sind viele wirtschaftliche und wirtschaftskriminelle Beziehungen zwischen der Schweiz und der DDR geknüpft worden. Dies weist jetzt der Journalist Riccardo Tarli nach. Er hat mit der Akribie des Historikers, der er ist, im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern und in der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin viele bisher unveröffentlichte Dokumente eingesehen und ausgewertet. Anhand dieser Akten zeigt er auf, wie intensiv die Schweiz mit der DDR über Jahrzehnte verflochten war, vor allem seit den 1960er Jahren bis zum Mauerfall 1989. Damit liefert er heute, 25 Jahre nach dem Untergang der DDR, heißen Stoff zum Kalten Krieg. Riccardo Tarli führt die Leserinnen und Leser ein in ein unüberschaubar geknüpftes Netz von Tarnfirmen, in dem sich Stasi-Agenten, Schwarzhändler und Geldwäscher tummeln. Im Mittelpunkt steht dabei eine Organisation namens COCO. Die Abkürzung mutet etwas kokett an, steht aber für eine mächtige wirtschaftliche Geheimorganisation. Die COCO steht für kommerzielle Koordinierung. Dazu Riccardo Tarli.
Es hat sich dabei um eine geheime Abteilung gehandelt im Ministerium für Außenhandel der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Das Interessante ist eigentlich, dass die COCO, die kommerzielle Koordinierung, vom Ministerium für Staatssicherheit kontrolliert und geführt wurde, also von der Stasi.
Die geheime COCO war eine der wichtigsten Institutionen im Außenhandel der DDR. Das Firmenkonstrukt wurde jahrzehntelang gut abgeschirmt und umfasste rund 160 Firmen im In- und Ausland. Diese Unternehmen wickelten Handelsgeschäfte mit westlichen Industrieländern ab. Agenten waren inkognito im Auftrag der COCO unterwegs, immer im Bestreben, keine Spuren zu hinterlassen.
Chef der COCO war Alexander Schalk-Kolodkowski. Er war Stasi-Oberst und unterstand direkt dem Stasi-Chef Erich Wilke.
Das heißt?
Die COCO war der verlängerte ökonomische Arm der Stasi.
Die kommerzielle Koordinierung COCO folgte anderen Regeln als die Produktionsbetriebe der sozialistischen Planwirtschaft.
Im Gegensatz zu den Staatsbetrieben arbeitete die COCO nach kapitalistischen Grundsätzen und das oberste Ziel war die maximale Gewinnerwirtschaftung der COCO, vergleichbar mit einem Großkonzern. Man muss sich das so vorstellen, sie kontrollierte rund 160 Firmen und Unternehmen weltweit. Die COCO war eben deshalb wichtig, weil sie hauptsächlich Umgehungsgeschäfte mit westlichen Staaten abwickelte. Das waren geheime und illegale Finanz- und Warengeschäfte.
Zu den Finanzgeschäften gehörte vor allem die Beschaffung von ausländischen Währungen wie deutscher Mark, Dollar und Schweizer Franken. Der Bedarf an Devisen war groß. Mit Westgeld ließen die Funktionäre der Sozialistischen Einheitspartei SED zu Weihnachten Südfrüchte fürs Volk anliefern und für die Parteibonzen das ganze Jahr über Luxusgüter wie Spirituosen und Kosmetika. Vor allem aber brauchte die DDR Devisen, um Importgüter zu bezahlen, etwa jene aus der Schweiz. Medikamente, elektronische Geräte, Werkzeugmaschinen. Außerdem brauchte die Coco Devisen, um auf dem Schwarzmarkt all jene Produkte kaufen zu können, die das Land nicht importieren durfte. Dies wegen des Embargos der westlichen Länder, die sich 1949 mit dem Nordatlantikvertrag im militärischen Bündnis NATO zusammengeschlossen hatten.
Das Embargo des Westens betraf den ganzen Ostblock während des Kalten Krieges. Da ging es darum, dass die NATO-Staaten versuchten, die Warschau-Pakt-Staaten militärisch und wirtschaftlich zu schwächen.
Zu den Embargo-Gütern der NATO gehörten beispielsweise Mikrochips für die Computerindustrie und moderne Waffensysteme. Einer der wichtigsten Umwege für diese Lieferungen führte über die Schweiz. Das Land bot sich für Umgehungsgeschäfte an, denn es beteiligte sich offiziell nicht am Embargo der NATO-Staaten und begründete dies mit seiner Neutralität. Allerdings hat die Schweiz bereits 1951 mit den USA eine anderslautende informelle Absprache getroffen. Sie hat zugesichert, den Handelsboykott gegen den Ostblock und damit gegen die DDR teilweise mitzutragen, einfach insgeheim und in abgeschwächter Form. Das heißt, die Schweiz betrieb auf dem internationalen Parkett ein gewieftes Doppelspiel. In Realität machte sie sich damit zu einer Grauzone, zum Tummelfeld für Schwarzhändler.
Wie die Schweiz konnte man eben Güter, die sonst nicht bezogen werden konnten, beschaffen. Und das machte die Schweiz eben für die DDR und für die Technologieschieber sehr interessant für die geheimen Geschäfte.
Einer der umtriebigsten Akteure in diesen Umgehungsgeschäften und im Handel mit Embargogütern war der deutsche Geschäftsmann Ottokar Herrmann. Er hatte es von der Waffen-SS während des Nationalsozialismus zum Stasi-Spion im Kalten Krieg gebracht. Ottokar Herrmann nahm im Firmengeflecht des Stasi-Konzerns der Coco eine Schlüsselposition ein, wie Riccardo Tarle in seinem Buch ausführt. Zitat:
Die Bundesanwaltschaft hat gegen den 54-Jährigen ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Spionage eröffnet. Der gut gekleidete Mann mit dem amputierten Arm wird 4 Stunden lang zu seinen geschäftlichen Beziehungen zur DDR und seinen Verbindungen zum Ministerium für Staatssicherheit befragt. Der Verdächtige stellt sich unwissend, leugnet jegliche Kontakte zur Stasi und beteuert, nur legale Geschäfte mit der DDR zu tätigen. Bei dem Angeschuldigten handelt es sich um Ottokar Herrmann, der jahrzehntelang als eine Art Schweizer Statthalter des Ostberliner Coco-Chefs Alexander Schalk-Golodkowski amtete.
Der Statthalter der Stasi in der Schweiz war ein großer Fisch. Als einer der bedeutendsten Schwarzhändler geriet er ins Visier des US-Geheimdienstes. Dieser wollte wissen, wohin Ottokar Herrmann die Technologiegüter lieferte, die zum Teil auch aus den USA stammten.
Die gucken wirklich mit Argusaugen nicht nur auf die Schweiz, sondern auch auf andere NATO-Staaten, die sich verpflichtet haben, das Embargo einzuhalten, zum Beispiel Deutschland. Und den USA war das eigentlich dieser Handel über die Schweiz ein großer Dorn im Auge.
Die Schwarzhändler, die sich die Schweiz zum Operationsgebiet machten, waren aber gut getarnt und erfüllten auf den ersten Blick die geforderten Formalitäten.
Man brauchte da offizielle Papiere, Ausfuhrzertifikate, die man beantragen musste. Das wurde dann vor allem in den 80er Jahren massiv verschärft von den USA, um diesen Schmuggel zu verhindern. Und die Stasi bzw. Strohmänner der Stasi bedienten sich da zahlreicher Tricks, indem sie zum Beispiel das Zielland falsch angegeben haben.
Trotz der versierten Verschleierung waren die Agenten des US-Geheimdienstes den Technologieschiebern dicht auf den Fersen. Die eine oder andere einschlägige Information sickerte auch an die Bundesanwaltschaft an der Taubenstraße in Bern durch.
Interessant ist, dass eine enge Kooperation bestand zwischen der Schweiz und den USA. Das heißt, dass die USA den Schweizer Behörden Informationen zuspielten, aus nachrichtendienstlichen Quellen natürlich, in der Hoffnung, dass die Zollbehörden dann was unternehmen wird. Das ist auch passiert, dass Lieferungen nach Osten in die DDR in der Schweiz vom Zoll abgefangen wurden.
Der Staatsschutz und der Bundesrat waren über den Technologieschmuggel informiert.
Er wusste bereits seit den frühen 70er Jahren von diesen geheimen Machenschaften der DDR bzw. der Stasi Bescheid.
Und der Staatsschutz wusste auch, dass bei diesen Umgehungsgeschäften Ottokar Hermann eine zentrale Rolle spielte. Diese wurde denn auch eines Morgens im September 1981 in Lugano von zwei Beamten der schweizerischen Bundespolizei befragt. Der Journalist Riccardo Tarli konnte die Fische, die die Bundespolizei über den deutschen Geschäftsmann Ottokar Hermann angelegt hatte, einsehen und den Fall rekonstruieren. Zitat:
Hermann, zwielichtiger Geschäftsmann und ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS, stand jahrelang im Visier des schweizerischen Staatsschutzes, weil er in den illegalen Ostblockhandel mit Technologiegütern verstrickt war, verdeckte Finanz- und Devisengeschäfte für die DDR abwickelte und Geheimkonten verwaltete. Mit Hilfe des einstigen Stasi-IM wurde das Tessin zu einer der wichtigsten Außenhandelsstellen und Schmuggelrouten der DDR im Westen. Nach der Wende wurde ihm zudem vorgeworfen, sich im großen Stil an DDR-Vermögen bereichert zu haben. Trotz der schweren Vorwürfe und zahlreichen Indizien konnte dem windigen Kaufmann nie abschließend der Prozess gemacht werden.
Ottokar Hermann, der Schweizer Vertreter des Stasi-Wirtschaftsimperiums. Er hatte einen seiner Firmensitze in einem großen Bürokomplex an der Via Generale Gison in Lugano Paradiso. Intrac hieß das Unternehmen. Hier gaben sich ostdeutsche Händler und Stasi-Agenten über Jahre hinweg die Klinke in die Hand.
Der deutsche Geheimdienst wies die Bundespolizei immer wieder auf diese dubiosen Embargo-Geschäfte der Intrac hin. Und trotzdem stellte die Schweizer Botschaft in Ost-Berlin grosszügig Einreisebewilligungen aus an teils bekannte und hochrangige Stasi-Agenten. Und deren Ziel war die Intrac in Lugano.
Lugano Paradiso wurde zum Eldorado für Stasi-Agenten, Technologieschmuggler und Geldwäscher aus der DDR. Die Intrac war aber nur eine von Ottokar Hermanns Firmen. Seine wichtigste Rolle war die des Devisenbeschaffers. Er verwaltete Schwarzgeldkonten. Auf diesen Konten landeten Gelder, die von DDR-Tarnfirmen in Westdeutschland stammten. Gelder, die an den deutschen Steuerbehörden vorbei in die Schweiz flossen. Dabei handelte es sich vor allem um Schmiergelder westlicher Firmen, die mit der DDR Handel trieben. Hermann wusch diese Gelder und investierte sie im Namen seiner Strohfirmen.
Er kontrollierte im Tessin in Lugano mehrere DDR-Tarnfirmen. Die hat er aufgebaut seit Anfangs der 70er Jahren. Zum Beispiel die Briefkastenfirma Befisa, die eine Beteiligungsfirma war und die eigentlich nur dazu diente, DDR-Gelder verdeckt zu bewirtschaften. Und bekannterweise war diese Firma auch an einer Bergbahn beteiligt in Zermatt.
Wer hätte gedacht, dass er auf einem Stasi-Polster saß, wenn er zu DDR-Zeiten in Zermatt auf die Sunecca fuhr? Dazu Riccardo Tarli.
Ottokar Hermann verstand es wirklich gut, diese Geschäfte zu tarnen und sich eine zweite Identität zu geben. Und ich habe mit ein paar Leuten, ich war in Montagnola, habe dort auch mit einem ehemaligen Bürgermeister gesprochen und die beteuern, von diesen Geschäften nichts gewusst zu haben.
Ottokar Hermann wohnte in Montagnola in einer Villa und war dort gern gesehen, trotz seines umfangreichen Staatsschutzdossiers.
Also Ende der 70er Jahre hat die Schweizerische Bundesanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet gegen Ottokar Hermann. Sie haben ihn verdächtigt, Wirtschaftsspionage zu betreiben. Die Bundesanwaltschaft hat dann ein formelles Verfahren eröffnet. Das lief ein paar Jahre und wurde dann eingestellt. Wenn man die Akten studiert, vor allem den Abschlussbericht der Bundesanwaltschaft, der Bundespolizei, erscheint dieser Bericht wie ein Persilschein. Also obwohl zahlreiche Informationen vorlagen von befreundeten Geheimdiensten, vor allem vom Bundesnachrichtendienst, blieb er unbehelligt.
Aber damit noch nicht genug.
Er wurde 1985 eingebürgert, bekam das Schweizer Bürgerrecht verliehen, was ich doch sehr interessant finde, wenn man weiß, was der gemacht hat in der Schweiz.
Eine Einbürgerung für den wichtigsten wirtschaftlichen Stasi-Strohmann in der Schweiz. Das Tessin als eine der wichtigsten Außenhandelsstellen der DDR.
Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But
SRF 2 Kultur, Sie hören Kontext mit Riccardo Tarli, Autor des Buchs Operationsgebiet Schweiz, die dunklen Geschäfte der Stasi. Jetzt mit einem Szenen- und einem Ortswechsel. Von Lugano Paradiso geht es nach Ostberlin.
Am 22. September 1989 um 14.15 Uhr überquert Max Moser die Grenzübergangsstelle am Checkpoint Charlie. Im Fond eines schwarzen Citroën reist der Zürcher Bankier an jenem Freitagnachmittag nach Ostberlin ein. Es ist der Dienstwagen Alexander Schalk-Golodkowskis. Der Coco-Chef hat Moser, wie schon dutzende Male vorher, in Westberlin abholen lassen und für eine bevorzugte Behandlung an der Grenze gesorgt. Bevor Moser in die DDR einreiste, hatte ihm die Coco jedes Mal eine Ausnahmebescheinigung besorgt. Am Grenzübergang erfolgt daher auch dieses Mal nur eine kurze Identitätskontrolle. Außerdem wird für den Schweizer Banker extra die Diplomatenspur freigegeben. Um Mosers DDR-Reisen in der Schweiz zu verheimlichen, dürfen die ostdeutschen Zöllner unter keinen Umständen seinen Pass abstempeln. Zwischen 1979 und 1989 besuchte Moser die Deutsche Demokratische Republik ausnahmslos in jedem Jahr.
Ein weiterer wichtiger Akteur im geheimen Osthandel war Max Moser, von Beruf Bankier.
Er war der jahrzehntelange Vertrauensbankier in der Schweiz von Schalk-Golodkowski. Moser half Schalk-Golodkowski, das war ja der Chef der Coco, er half ihm, Gelder in Millionenhöhe zu verstecken, und zwar auf der Zürcher Bank für Handel und Effekten. Das war eine Tochterbank der Kreditanstalt.
Max Moser regelte für die Coco die anfallenden Bankgeschäfte von DDR-Tarnfirmen, die Schwarzhandel, Steuerhinterziehung, Technologieschmuggel und Waffenschiebereien betrieben. Die Bank für Handel und Effekten an der Thalackerstraße in Zürich im sogenannten City-Hochhaus gewährte Max Moser dabei eine Sonderposition.
Obwohl Max Moser kein Angestellter war bei dieser Bank für Handel und Effekten, hatte er Zugang zu sensiblen Kundendaten, ein eigenes Büro, und er konnte heimlich diese Geschäfte so abwickeln. Und pikant finde ich, dass die Eidgenössische Bankenkommission darüber Bescheid wusste. Und eigentlich nur dieses Konstrukt machte es möglich, dass diese Geschäfte unentdeckt blieben und heimlich abgewickelt werden konnten.
DDR-Vermögen waren auch beim Schweizerischen Bankverein und bei der Bank Hugo Kahn deponiert. Die Bank für Handel und Effekten war jedoch eine besonders wichtige Drehscheibe. Sie fungierte quasi als Hausbank der Stasi in der Schweiz, sagt Riccardo Tarli. Max Moser bunkerte dort auf Geheimkonten Millionenbeträge. Zum einen legte er für die DDR eine eiserne Devisenreserve an und zum anderen verwaltete er über liechtensteinische Briefkastenfirmen einen Großteil des Vermögens der SED. Die Zürcher Bank Hugo Kahn sicherte Moser die Finanzierung von Zeitungen, Verlagshäusern und Druckereien zu, die von der Deutschen Kommunistischen Partei kontrolliert wurden.
Die funktionierten wie ein normales Unternehmen im Westen auch, erzielten Gewinne. Und diese Gewinne wurden über die Schweiz gewaschen, also in die Schweiz transferiert, um Steuern zu hinterziehen, also dem deutschen Fiskus keine Steuern zahlen zu müssen. Und von der Schweiz wurden die dann weitergeleitet in die DDR.
Ein großer Teil der Devisen, die so in der Schweiz gewaschen wurden, floss über geheime Kanäle zurück in die Kassen der SED und der kommunistischen Bruderpartei in der Bundesrepublik Deutschland.
Moser wurde dann 1998 in Berlin rechtskräftig verurteilt wegen illegaler Devisentransfers in die DDR. Bezeichnend wiederum, in der Schweiz blieb er unbehelligt.
Sowohl der Schweizer Banker Max Moser wie auch der deutsche Geschäftsmann Ottokar Herrmann leben heute nicht mehr. Der Journalist Riccardo Tarli konnte sie zu ihren Akteneinträgen der Schweizerischen Bundespolizei und des Deutschen Bundesnachrichtendienstes nicht mehr befragen. Fest steht, dass sie eines natürlichen Todes gestorben sind. Dies im Gegensatz zu einigen weiteren Akteuren im Stasi-Geschäft, die unter anderen Umständen starben.
Es trifft zu, dass es im Umfeld der Coco mehrere ungeklärte Todesfälle gab, sowohl vor wie nach der Wende.
Zum Beispiel der Hamburger Unternehmer Uwe Harms, der im Dienst von Alexander Schalk-Golodkowski stand. Uwe Harms wurde 1987 erschossen, nachdem er sich geweigert hatte, für die DDR Waffen auf Schiffe verladen zu lassen. Informationen des deutschen Verfassungsschutzes legten diesen Schluss nahe, so der Journalist Riccardo Darli. SRF 2 Kultur, Sie sind bei Kontext. Der in Berlin lebende Schweizer Journalist Riccardo Darli hat das dichte Geflecht von wirtschaftskriminellen Verbindungen zwischen der DDR und der Schweiz recherchiert. Dabei enthüllt er, dass die Schweizer Behörden die Machenschaften ostdeutscher Agenten jahrzehntelang beobachteten und weitgehend geschehen ließen und dass sie auch gegenüber großen Fischen wie Ottokar Hermann beide Augen zudrückten. Riccardo Darli hat in den Akten allerdings auch vereinzelte Stimmen gefunden, denen das rege Stasi-Treiben zwischen Ost-Berlin, Bundesbern, Lugano Paradiso und Zürich aufgefallen ist. Zitat:
Es ist erstaunlich, dass ein erkannter, geheimer Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ein Dauervisum erteilt bekommt und so unkontrolliert durch unser Land reisen kann.
Dies notierte 1983 ein Mitarbeiter der Schweizerischen Bundespolizei. Haben die Bundesbehörden solche kritischen Stimmen aus ihren eigenen Reihen ignoriert? Diese Frage wird von den Verantwortlichen mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, wie Riccardo Darli in seinem Buch festhält. Er hat Peter Huber um eine Stellungnahme gebeten. Huber war von 1982 bis 1990 Chef des Polizeidienstes der Bundesanwaltschaft. Dieser entgegnete Riccardo Darli schriftlich:
Ich gestehe gerne, dass mich diese Auffassung ziemlich erstaunt und irritiert.
Man sei vielmehr
jedem Verdacht nachrichtendienstlicher Aktivitäten unbesehen ihrer Provenienz mit gleicher Sorgfalt nachgegangen,
heißt es auf Seiten der Behörde. Fakt ist, mehrere namhafte Vertreter der politischen Elite, die in Wirtschaft und Militär Karriere machten, waren während des Kalten Kriegs die potenten Helfershelfer der Stasi. Riccardo Darli nennt in seinem Buch viele bekannte Namen, zum Beispiel den Rechtsanwalt und CVP-Politiker Urs Hausheer, der zu DDR-Zeiten im Zuger Stadtparlament saß und bereits nach der Wende mit dem Vorwurf konfrontiert wurde, sich an Umgehungsgeschäften beteiligt zu haben. Hausheer war Verwaltungsrat einer Zuger Firma, die von einem weiteren Schwarzhändler, von Michael Grossauer, kontrolliert wurde. Grossauer war für die Stasi einer der wichtigsten Lieferanten von Embargo-Waren, etwa wenn es um die Lieferung von Spionageausrüstungen und Überwachungsgeräte ging. Hausherr ließ in den Zuger Nachrichten bereits 1992 verlauten:
Bei Geschäften, in denen ich involviert war, ging es um normale Handelsgeschäfte und in keiner Art und Weise um die Umgehung von Embargo-Bestimmungen.
Dass gerade prominente Schweizer Persönlichkeiten, die eine ausgesprochen patriotische Gesinnung an den Tag legten, dass gerade solche Leute in Verwaltungsräten von Stasi-Strohfirmen saßen, mag doch erstaunen. Gerade Vertreter der bürgerlichen Parteien und der Wirtschaftselite gehörten damals zu den lautesten Kritikern der ostdeutschen Kommunisten. Trotzdem haben manche von ihnen Stasi-Agenten Tür und Tor geöffnet.
Zum Beispiel der bekannte ehemalige Zugeständerat Rolf Schweiger, Rechtsanwalt. Seine Anwaltskanzlei diente als Domizil für eine Tarnfirma, über die dann solche Geschäfte abgewickelt wurden.
Riccardo Darli hat alle Rechtsanwälte, Banker, Treuhänder, Unternehmer und Politiker, die er in seinem Buch nennt, persönlich um eine Stellungnahme gebeten. So hat Rolf Schweiger Riccardo Darli mitgeteilt, dass er weder als Domizilhalter in die Aktivitäten dieser Firma involviert gewesen sei, noch von den DDR-Geschäften etwas gewusst habe.
Was ich sehr oft gehört habe, waren die Sätze: Ich habe nichts davon gewusst. Oder das waren ganz normale Geschäfte. Das waren so die Standardantworten. Und viele Leute, die ich befragen wollte, wollten nicht mit mir sprechen. Oder sie versuchten, ihre Beziehungen zu DDR bzw. zu Stasi runterzuspielen. Was eigentlich gemeinsam war bei allen Befragten, bei niemandem war ein echtes Problembewusstsein erkennbar.
Ein erster Versuch, Licht in die helvetische Schattenwirtschaft der Stasi zu legen, unternahm unter anderem die SVP. Sie wollte bereits in den 1990er Jahren wissen, wie der Finanzplatz Schweiz mit dem Honecker-Regime in Ost-Berlin verstrickt war.
Diese Initiative sah die Einsetzung eines Sonderbeauftragten vor. Dieser Sonderbeauftragte hätte die Beziehung der Schweiz zum Wirtschaftsimperium Schalk-Kolodkowskis aufarbeiten sollen. Die Initiative scheiterte 2001 jedoch am Nein des Ständerats.
Möglicherweise ging es dabei auch darum, die eigene Klientel zu schützen. Dass diese Vergangenheit noch nicht bewältigt ist, dies lässt auch ein Bericht des Schweizerischen Nachrichtendienstes vermuten. Der Bericht zum illegalen Technologietransfer und seiner sicherheitspolitischen Bedeutung. Er ist 25 Jahre nach dem Mauerfall immer noch unter Verschluss. Er ist aus Gründen des Quellenschutzes weiterhin gesperrt. Fakt ist, bis heute sind die kaum bekannten Beziehungen zwischen der Schweiz zur DDR nicht aufgearbeitet worden. Tatsache ist auch, dass es hierzulande während des Kalten Kriegs einen real existierenden Widerspruch gab. Den Widerspruch zwischen dem hochgehaltenen Feindbild einer befürchteten roten Gefahr im Osten und einer gleichzeitigen Hemmungslosigkeit, mit der Vertreter der politischen und wirtschaftlichen Elite im Land mit dem Stasi-Regime Geschäfte machten, flankiert von einer Schweizer Spionageabwehr, die informiert war, aber kein großes Interesse zeigte, den geheimen Stasi-Wirtschaftsapparat auf helvetischem Boden anzutasten. Der Buchautor Riccardo Darli geht in seiner Analyse noch einen Schritt weiter und wirft die Frage auf, ob die Schweiz mitgeholfen habe, das Honecker-Regime in der DDR zu verlängern. Wären da nicht die eingespielten geheimen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der DDR gewesen, wäre die Mauer möglicherweise früher gefallen. Eine brisante These, die noch zu erhärten wäre. Ein politischer Vorstoß, der heute im Ständerat diskutiert werden soll, gibt jetzt erneut einen Anstoß zur Klärung solcher Fragen. Der sozialdemokratische Berner Ständerat Hans Stöckli verlangt darin, dass die Beziehungen zwischen Ost-Berlin und Bundesbern, zwischen Ost-Berlin und Zürich, Zug und Lugano Paradiso aufgeklärt werden. Da kann man mal gespannt sein. Das war Kontext mit dem Journalisten Riccardo Darli. Sein Buch heißt Operationsgebiet Schweiz – Die dunklen Geschäfte der Stasi. Es ist soeben im Aurel Füssli Verlag erschienen. Die Zitate aus dem Buch las Andreas Müller-Crepon. Mein Name Sabine Bitter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.